Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören ein Wort zur Himmelfahrt aus dem 21. Psalm. Der Herr, Psalm Davids heißt das, Herr, der König freut sich in deiner Kraft. Und wie sehr fröhlich ist er über deiner Hilfe. Du gibst ihm seines Herzens Wunsch und verweigerst ihm nicht, was sein Mund bittet. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. In meiner Himmelfahrt wäre der herrlichste Festtag unter all den anderen christlichen Festen. Unser König besteigt den himmlischen Thron. Der Vater sagt zum Sohne, setze dich zu meiner Rechten, bis ich alle deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. In der Hitlerzeit war das Himmelfahrtsfest abgeschafft. Das war damals so ein Dreh, es wurde zusammengelegt mit Weihnachten oder irgend sowas. War jedenfalls abgeschafft. Und ich erinnere mich, welcher Glanz und welche Freude über dem Himmelfahrtsfest 1945 war. In allen Trümmern und allem Jammer, wir durften wieder offen und ungehindert durch niedrigstirnige Menschen unser Thronbesteigung Jesu feiern. Das war unbeschreiblich schöner Tag. Und darum gibt es Stunden, in denen ich wirklich heulen könnte, dass mein Volk mit diesen Tagen nichts mehr anzufangen weiß. Dass man aus diesem unbeschreiblich herrlichen Festtag ein so ganz niedriges Sauf- und Narrenfest gemacht hat. Der Karneval hat ja noch Niveau gegen das, was heute geschieht. Und ich tröste mich einfach damit, am ersten Himmelfahrtstag vor 2000 Jahren war es ja auch bloß ganz wenige Leute, die die eigentliche Sache miterlebten. Er nahm seine Jünger mit hinaus, 11 Männer. Die erlebten diese ganz kleine, auserwählte, armselige, aber von Gott geliebte Schar, die erlebte Himmelfahrt. Die durften dabei sein, als die Tore der ewigen Welt sich auftaten und der Sohn zurückkehrte in diese, so drücken wir es am besten aus, in die andere Dimension, die die Welt Gottes ist. Eine Wolke Geistes nahm ihn für ihren Augen weg. Das Alte Testament schildert diesen Vorgang dieses Heimkommens Jesu mit den Worten, Gott fähret auf mit Jauchzen und der Herr mit heller Posaune. Und wenn man die Himmelfahrtsberichte liest, diese ganz kurzen Himmelfahrtsberichte, dann hat man den Eindruck, diese Jünger, diese paar Leute haben etwas gehört von den himmlischen Posaunen und dem Jauchzen der Engel, die den zurückkehrenden Sohn Gottes umgaben. Und ich meine, etwas von diesem Jauchzen müsste an diesem Tag heute in unseren Herzen klingen. Jünger erlebten vor allem etwas, das habe ich erst in diesem Jahre entdeckt. Komisch, die Bibel ist so reich, man entdeckt immer wieder was Neues, nicht wahr? Die Jünger erlebten die Freude Jesu, die Freude Jesu. Ich möchte heute mit Ihnen über die Freude Jesu am Himmelfahrtstag reden. Davon redet unser Text nämlich. Ich gebe zu, dass das kein Thema ist, das die Welt interessiert. Und ich werde mir vielleicht wieder den Vorwurf gefallen lassen müssen, ja, wenn ihr Pfarrer so unaktuelle Dinge besprecht, dann kommt natürlich kein Mensch. Red doch mal über Genfer Konferenz oder über wie wird die Großmutter 90 Jahre oder irgendwas ganz Aktuelles. Ich will es lieber nicht tun. Sehen Sie, ich bin überzeugt, dass dieses Thema von der Freude Jesu zwar diese Welt nicht interessiert. Gut, dann möge sie also weiße Hütchen tragen und sich besaufen. Aber die, die Jesus lieben, ihn kennen, etwas erfahren haben von seiner Erlösung, die bewegt die Freude Jesu ungeheuer. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie zu diesen Leuten gehören. Ich lese den Text nochmal. Herr, der König freut sich, der König ist Jesus, der König freut sich in deiner Kraft. Du gibst ihm deines Herzens Wunsch und weigerst nicht, was sein Mund bittet. Die Freude Jesu, ich möchte dreierlei dazu sagen. Erstens, der Herr Jesus freut sich am Himmelfahrtstag in der Kraft des lebendigen Gottes. Herr, der König freut sich in deiner Kraft. Ach, was war das für ein wundervoller Tag. Also erstens, der Herr Jesus freut sich in der Kraft Gottes. Was war das für ein wundervoller Tag, als der Herr Jesus mit seinen Jüngern dort auf dem Ölberg stand. Oh, ich habe das Bild auf dem Geist vor mir gesehen. Tiefe Stille ringsum. Der Blick geht hinüber nach der fernen Stadt Jerusalem. Und dort ins Land hinein, ins Bergland. Und mitten unter ihnen der Auferstandene. Es ist ihnen immer noch unfassbar, dass er aus dem Tode gekommen ist. Den sie am Kreuz gesehen, er steht unter ihnen. Und da hebt er die Hände und segnet sie. Ist das für ein wunderschöner Satz? Und er hob die Hände auf und segnete sie. Das Letzte, was die Jünger sehen, ist, Jesus hebt über sie segnende Hände, in denen die Zeichen ihrer Erlösung die Nägel male. Leuchten und funkeln. Und dann nimmt eine Wolke, geheimnisvoller Vorgang, ihn vor ihren Augen weg, so steht es in der Apostelgeschichte. Die Jünger sind überzeugt, dass sich in diesem Augenblick für sie gar nicht viel geändert hat. Sie wissen, dass Jesus im Geist noch genauso da ist wie vorher. Und darum heißt es hier, sie beteten ihn an und gingen nach Jerusalem zurück. Für sie hat sich nicht viel verändert. Sie haben noch ihren Heiland. Aber für den Herrn Jesus hat sich jetzt viel verändert. Und das möchte ich Ihnen gern deutlich machen. Für Jesus hat sich viel verändert. Sehen Sie, wenn man das Geheimnis und die Person Jesu richtig verstehen will, dann muss man wissen, dass Jesus vor seiner Menschwerdung in der ewigen Welt beim Vater war. Hören wir endlich auf mit diesem dummen Liberalen, die Quatsche, er ist ein Religionsstifter, er ist eine Blüte der Menschheit oder irgendwas Dummes. Daran habe ich gar kein Interesse, hier ist die ganze Kirche überblüht der Menschheit, sondern Interesse habe ich daran, dass da einer aus der anderen Dimension zu uns gekommen ist. Dies ist interessant. Dies ist aufregend, dass er vor seiner Menschwerdung beim Vater war. Und die Bibel schildert nun seine Menschwerdung mit dem seltsamen Wort. Er entäußerte sich selbst. Er entäußert sich selbst. Und sehen Sie, als er an der Schwelle der tiefsten Entäußerung steht, am Beginn seines Leidens, da hat der Herr Jesus ein Gebet getan, ein aufschlussreiches Gebet. Das heißt so, Vater, nun verkläre mich du bei dir selbst mit der Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Das heißt, Vater, gib mir die Herrlichkeit zurück, deren ich mich entäußert hatte. die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und sehen Sie, dieses Gebet, das am Anfang der Passion Jesu steht, dies am Himmelfahrtstag erhört worden. Da verklärt ihn der Vater mit der Klarheit, die er bei ihm hatte, ehe die Welt war. Ja, Gott erhört, der Vater erhört dieses Gebet übermäßig. Er gibt ihm viel größere Herrlichkeit, als er vorher hatte, weil er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, weil er gehorsam war bis zum letzten Blutstropfen, weil er der Versöhner der Welt wurde. Darum, so sagt die Bibel, und die sagt die Wahrheit, darum hat ihm Gott alles unter seine Füße getan. Und Jesus kann sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darf ich Ihnen durchheben, sagen, meine Freunde, die Welt lacht über diesen Satz und sagt, davon merken wir nichts. Die Welt kann sich Machtausübung immer nur in der einen dummen Form vorstellen, mit Polizei und Gefängnis und Erschießen und Waffen und Krieg. Die Welt könnte vielleicht bei Jesus mal eine neue Form der Machtausübung lernen. Das nur in Klammern zu, das wird die Welt nicht heilen, sie wird weiter darüber lachen. Aber wir wissen es, ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Welche Freude erfüllt nun das Herz Jesu an diesem Sieges- und Ehrentag? Der König freut sich deiner Kraft. Der Vater verklärt ihn mit der Klarheit, die er hatte, in die Welt war. Oh Freunde, wenn wir diese Freude Jesu richtig verstehen wollen, dass er sich freut in der Kraft Gottes, dann muss ich Ihnen erst noch zeigen, die ganze Kraftlosigkeit in seiner Entäußerung. Gehen Sie mit mir nochmal in die Passionsgeschichte, in den dunklen Garten Gethsemane. Da liegt er auf dem Angesicht, ganz kraftlos. Er hat nicht mal die Kraft, Ja zu sagen zum Willen des Vaters. Unter Blut und Tränen muss er seinem Herzen den Gehorsam abzwingen. Er wimmert förmlich deinen Jünger an, wacht mit mir. Oh, welch ein kraftloser Mann. Und dann hängt er am Kreuz. Und nun ist alles, alles von ihm genommen. Alles. Da ist er in der Hölle für uns. Da ruft er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Denn meine Freunde, das ist die Hölle, dass man nicht ein Stippchen mehr von der Kraft Gottes erfahren kann, die trägt. Ich habe Angst vor der Hölle, wo nicht ein Strählchen von der Kraft Gottes mehr hinkommt. Und da ist Jesus für mich in der Hölle, dort am Kreuz, in völliger Kraftlosigkeit. Dieses stellvertretende Elend müssen wir ansehen. Dieses stellvertretende Elend Jesu müssen wir ansehen, um zu verstehen, am Himmelfahrtstag, da nimmt ihn der Vater hinein in die göttliche Kraft. Da ist er erfüllt mit der Kraft Gottes. Da wird er aufgehoben und sitzt zur Rechten Gottes. Der König freut sich in deiner Kraft. Es könnte sein, dass jemand denkt, Pastor Wusch, das ist eine ganz schöne theologische Erwägung, aber was geht das mich an? Das geht mich gar nicht an. Meine Freunde, dies ist sehr töricht gedacht. Ich war in der vorigen Woche also in Hannover auf der Industriemesse. Und da habe ich nur Vorträge gehalten, sondern da habe ich mir sehr intensiv diese Industriemesse angesehen. Und für mich, der ich Laie bin in technischen Dingen. Für mich war das einfach überwältigend. Diese Maschinen und Lokomotiven und Bagger und Krane und dann so Robotermaschinen, die in der Sekunde was 2000 Rechenvorgänge machen oder 200, ich weiß nicht genau, so fantastisch, nicht? Oder so ein riesengroßer Kran, der schwebt und greift und läuft auf Schienen, ist überhaupt keiner dabei und irgendwo steht ein Mann, hat so ein Kästchen und drückt bloß da drauf und lenkt den ganzen Kran so mit seiner Antenne da. Und es ging mir auf, was die Technik heute einfach für Kräfte Kräfte, Kräfte, aber Kräfte entfesselt und bändigt. Ungeheuer. Aber weil ich nun doch Pfarrer bin, habe ich mir nicht nur die Maschinen angesehen, sondern auch die Menschen. Und da ging mir einfach auf, all diese Kräfte der Technik heute sind nicht imstande, ein Menschenherz zu verändern. Einen selbstsüchtigen Menschen, der sich immer um sich selber dreht, vielleicht noch mit frommen Worten, aus dieser schrecklichen Drehung herauszubringen. All diese Kräfte sind nicht imstande, die Last der Schuld von ihrem und meinem Herzen wegzunehmen. Sie sind nicht imstande, vom Tode zu erretten oder Ketten der Sünde zu zerreißen. All diese Kräfte nicht. Das heißt, diese ganze Technik, vor der man also staunend stehen kann, ist die Anbetung nicht wert, weil sie die Welt nicht wirklich verändert. Und nun ist dies die Botschaft von Himmelfahrt. Der König freut sich in deiner Kraft. Der Herr Jesus ist dieser Welt zum Heiland gegeben. Und in ihm ist wirklich die Kraft Gottes, Schuld wegzunehmen, Ketten zu lösen, von der Hölle zu erretten, ihn, Häuser, Familien neu zu machen. Sehen Sie, darum geht uns das an. Der König freut sich in deiner Kraft. Herr Jesus, da will ich mich mitfreuen, dass mein Heiland die ganze Kraft Gottes hat. Denn die brauche ich, um errettet und selig zu werden. Und sie auch. So, und nun ein Zweites. Wir wollten von der Freude Jesu reden. Von der Freude des Herrn Jesus am Himmelfahrtstag. Das Zweite, er freut sich über die Kraft Gottes. Er freut sich über seine Braut. Es sind eine Reihe junger Leute, die freuen sich auch über ihre Braut. Der Herr Jesus auch. Er freut sich über seine Braut. Das muss ich Ihnen erklären. Sehen Sie, hier steht, du gibst ihm seines Herzens Wunsch. Was ist denn der Herzenswunsch des Herrn Jesus am Himmelfahrtstag? Nicht wahr? Wenn wir so fragen, was ist der Herzenswunsch des Königs aller Könige, da tauchen wir tief hinein in die göttlichen Geheimnisse. Wir sind doch sonst so neugierig, meine Freunde. Was Adenauer in Cadenabia geflüstert hat, was Eisenhower in der verschlossenen Tür mit dem geredet hat, doch gern wissen. Oder vielleicht, was die beiden Nachbarinnen da getratscht haben, das hätten wir so schrecklich gern gewusst. Oder was in dem Brief steht. Wir sind doch immer neugierig, nicht? Warum sind wir eigentlich so wenig neugierig, wenn es um göttliche Dinge geht? Wir wollen 1000 Geheimnisse entschleiern. Die ganze Industrie lebt doch davon, dass sie dauernd irgendwelche Geheimnisse entschleiert, nicht? Die also gar keine sind und schon langweilig sind. Und die Welt reißt sich darum. Warum sind wir so wenig neugierig, wenn es um göttliche Geheimnisse geht? Seien wir mal neugierig. Was ist der Herzenswunsch des Herrn Jesus? Wenn hier steht, du gibst ihm seines Herzenswunsch. Meine Freunde, der Herzenswunsch des Herrn Jesus, das wird angedeutet im Alten Testament. Da sagt doch Herr Jesus, meine Lust ist bei den Menschenkindern. Da werden wir darauf hingewiesen, sein Herzenswunsch geht auf Menschen. Und nun sagt uns das Neue Testament ganz klar und unverblümt, der Herzenswunsch des Herrn Jesus ist seine Gemeinde. Eine Gemeinde, die ganz ihm gehört, den brennend liebt, in der er der Mittelpunkt ist. Menschen, die sich um ihn drehen. Eine Gemeinde, die ihn liebt und anbetet. Das ist sein Herzenswunsch. Um diese seine Gemeinde geht es ihm. Für die hat er alles getan und tut er alles. Für diese Gemeinde ist er gekommen. für sie es am Kreuz gestorben hat, bezahlt. Sie beschenkt er mit seinem Heiligen Geist, mit dem Regen und Tau seiner Gnade. Die liebt er über alles, darum nennt der Herr Jesus in der Bibel seine Gemeinde, seine Braut. Also da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, da ist nicht Gemeinde Rüttenscheid gemeint, Gemeinde Altstadt, Gemeinde Tüterich gemeint, sondern die Gemeinde, die ihm gehört, ihn liebt, sich um ihn dreht, die nennt er seine Braut. Lesen wir das Hohelied. Wundervoll. Das Gespräch Jesu mit seiner Braut. Und nun sehen Sie, ich stelle mir den Himmelfahrtstag nochmal vor, da steht Jesus und hebt die Hände auf und segnet. Und in die Wolke hinwegnimmt, ruht sein Blick auf diesem Häuflein von 11 Jüngern. Und in der Welt der Verlorenheit sieht er in diesen 11 Jüngern seines Herzenswunsch, seine Gemeinde. Sie haben alles verlassen um ihn. Sie lieben ihn, sie glauben ihn, sie wissen um seine Erlösung. Er sieht in diesen 11 seine Gemeinde und in diesen 11 Jüngern sieht er die Millionenschar aus allen Völkern und Sprachen und Zungen und zu allen Zeiten, die zu seiner Gemeinde gehören. In diesen Jüngern sieht er auch die unter uns, die zu seiner Gemeinde, zu einer wirklichen, gläubigen Gemeinde gehören. Und als der Herr Jesus in seinen Jüngern seine Gemeinde sieht, da freut sich sein Herz. Der Vater hat den Wunsch erfüllt, die Braut gegeben, die Gemeinde. Der König freut sich, du gibst ihm seines Herzens Wunsch. Meine Freunde, neulich sagte mir jemand ganz höhnisch, das Christentum hat jetzt 2000 Jahre Zeit gehabt, die Welt zu verändern. Es hat es nicht gekonnt, darum hat es bankrott gemacht. Muss abtreten. Da liegt einem ja auf der Zunge zu sagen, na Menschenskind, Sie haben sich ja auch nicht verändert, ja? Wir sind gespannt, wenn ihr das besser könnt. Ich finde nicht, dass irgendein System die Welt so ideal schön gemacht hätte. Finden Sie? Finden Sie, dass der Bolschewismus die Welt so schön macht? Oder hat der Hitlerismus die Welt schön gemacht? Finde ich nicht. Dieser dämliche Satz könnte man nun wieder Retourkutsche beantworten. Nicht, aber das ist immer eine dumme Sache, Retourkutschen. Und darum habe ich dem Mann gesagt, wer hat Ihnen eigentlich gesagt, dass Jesus die Welt verändern wollte? Diese Welt hat keine Verheißung und geht nur der Auflösung entgegen. Es geht Jesus nicht um eine Weltreform, sondern um seine Gemeinde. Dafür ist er gestorben, die will er kaufen, darum wird sein Geist, dass seine gläubige Gemeinde werde, darum geht es ihm. Das wird der Welt passen, wenn sie zu all ihren Reformern hier noch ein Kräftchen kriegte. Diese Welt ist nicht zu retten. Und darum ist das am Himmelfahrtstag die große Frage für uns, ob wir zu der Gemeinde gehören, die allerdings das Salz der Erde ist, müssen wir in Klammern dazu sagen, eben nicht? Oder dick unterstrichen, die immerhin das Salz der Erde ist. Lieben Freunde, der König freut sich, du gibst deines Herzenswunsch. Gehören wir zur Gemeinde? Zu der Braut Jesu? Gehören wir im Heiland? Ich beschwöre Sie wieder mal, hören Sie auf mit Ihrem Christentum. Und gehören Sie endlich dem Herrn Jesus Christus. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es hängt alles daran, dass wir zu dieser Gemeinde der Glaubenden, Erneuerten, Wiedergeborenen gehören, denen alle Verheißungen gehören. Lassen Sie mich noch kurz ein Drittes sagen. Die Freude des Herrn Jesus, er freut sich in deiner Kraft. Er freut sich über seine Braut, seine Gemeinde. Und nun Drittes, er freut sich am Himmelfahrtstage über das, was kommt. Über den Dienst, der vor ihm liegt. Es heißt hier, du weigerst nicht, was sein Mund bittet. Eine wichtige Stelle. Sehen Sie, man könnte denken, Am Himmelfahrtstag ist Jesu Heilswerk abgeschlossen. Er wurde unser Bruder, er starb am Kreuz, er bezahlte für unsere Sünden. Er ist auferstanden, Tod besiegt und nun geht er zurück, abgeschlossen. Aber das ist nicht richtig. Meines Heilandes Heilswerk ist nicht abgeschlossen. Sondern im Augenblick, wo er zurückgeht zum Vater, kommt die Fortsetzung seines Dienstes. Und diesen Dienst drückt die Bibel so aus, Römer 8, er ist zur Rechten Gottes und vertritt uns. Oder 1. Johannesbrief, so wir sündigen, haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesum, der auferstanden ist. Jesus ist zur Rechten Gottes als Fürsprecher für sein Volk. O herrlicher Himmelfahrtstag, der mir diesen Fürsprecher zu Rechten Gottes gegeben hat. Auf der Stelle würde ich mich verloren geben, vor dem heiligen, schrecklichen, großen Gott. In meiner Sünde, in meiner entsetzlichen Schwachheit, in allem Guten gegenüber. Wenn ich nicht diesen Fürsprecher am Throne Gottes wüsste, der mit seinem Blut für mich eintritt. Meine Freunde, es ist ein großer Irrtum, wenn Christen meinen, sie könnten nur einen Schritt tun, ohne dass der Fürsprecher Jesus für sie eintritt. Aber es ist ein ebenso großer Irrtum, wenn man sich andere Fürsprecher sucht, Heilige, Maria, Engel, Menschen, Priester, die können dich nicht erlösen. Es ist eine befreiende Botschaft. Der Sohn Gottes selber ist erhöht und ist zu Rechten Gottes und tritt für die Seinen ein. Eine wundervolle Botschaft. Sehen Sie, ich mache am Himmelfahrtstag immer Folgendes klar, da wird im Alten Testament erzählt, wenn der hohe Priester ins Allerheiligste ging, da hat er ein besonderes Gewand und da trug er auf der Brust ein Schildlein aus Gold und Edelstein. Und darauf standen die Namen der 12 Stämme Israels, des Volkes Gottes. Und ich habe mich immer gewundert, mit welcher Ausführlichkeit, ein ganz Kapitel lang, erzählt wird, wie mit goldenen Ketten und Ringen und Ösen dieses Schild ganz fest befestigt wird auf dem Gewand des hohen Priesters, dass ich es gar nicht lösen kann. Bis mir eines Tages aufging, dass ja alles hinweist auf Jesus. Er trägt die Namen der Seinigen im Allerheiligsten vor dem Throne Gottes. Und das Schild dann kann nicht runterfallen, das ist ganz fest. Deines Volkes werte Namen, heißt in einem Liedervers, trägest du auf deiner Brust. Und an den geliebten Samen denkest du mit großer Lust. Jesus ist zu Rechten Gottes vertritt. Und sehen Sie, diese Fürbitte Jesu ist vollmächtig. Das ist seine Freude am Himmelfahrtstag, dass er zum Vater geht und mit Vollmacht für die Seinigen eintreten kann. Wie heißt hier? Der König freut sich, denn du, Gott, weigerst nicht, was sein Mund bittet. Jesu Fürbitte, Jesu Fürsprache ist unendlich vollmächtig. Nun schließen, sehen Sie zu, meine Freunde, dass Ihr Name auf dem Schildlein Jesu steht. Oder denen, die zum Volke Gottes gehören. Darf ich nochmal sagen, das mag sein, dass das in der Sprache unserer Zeit schrecklich fremd klingt. Dass wir andere Sorgen haben. Gott sagt mir, wir haben andere Sorgen. Da habe ich ihm gesagt, pass uns auf, in 100 Jahren leben wir alle nicht mehr. Und da stehen wir alle vor Gott. Und da haben wir alle miteinander. Nur noch eine Sorge. Steht mein Name auf seinem Schildlein? Gehöre ich zu seinen Erkauften oder nicht? Und wenn in 100 Jahren, wenn wir alle in der Ewigkeit sind, dies unsere einzige Sorge ist, dann sollte es wohl heute auch unsere allererste Sorge sein. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir, dass du als erhöhter Herr nur einen Gedanken und einen Wunsch und Willen hast, deine Gemeinde zu retten, zu segnen, zu heiligen, zu schmücken, dass all deine Macht uns gehören soll. So freuen wir uns in deiner Kraft, Herr Jesus, und danken dir, dass der Vater deines Herzens Wunsch erfüllt hat und die Gemeinde gegeben. Und wir freuen uns mit dir, Herr, dass deine Fürsprache mächtig ist. Amen.